Vielleicht magst du uns gerade noch mal sagen, was so dein Bezug zu Griechenland gerade ist.
Ja, also ich habe genau länger in Athen gelebt, spreche auch genug Griechisch, um ja so gesellschaftliche Diskurse und politische Diskurse auf jeden Fall mitzuverfolgen und lebe jetzt wieder in Deutschland, aber bin immer noch ziemlich regelmäßig dort, genau, und verfolge einfach, was sich da tut.
Und also du hast jüngst auch irgendwie in der AK publiziert und daran habe ich auch ein paar meiner Fragen entwickelt. Und zwar hast du so ein bisschen so auf die Brände in Griechenland geschaut, die es ja jetzt im Sommer gab und was das so für die Gesellschaft, aber auch vielleicht für die parlamentarische Politik so bedeutet hat oder wie das aufgegriffen wurde von der parlamentarischen Politik. Magst du dazu vielleicht was sagen?
Ja, genau. Also jetzt im Sommer kam es eigentlich wie jedes Jahr in Griechenland wieder zu enormen Bränden. Und dieses Jahr waren sie schon aber auch nochmal besonders groß und weitreichend und lange und einfach sehr, sehr schlimm. Und besonders stark waren die im Nordosten des Landes, in der Evros-Region. Und die Evros-Region ist auch die Grenzregion zur Türkei. Das heißt, ja, viele Flüchtende, die von der Türkei nach Griechenland und dann Richtung Europa fliehen, gehen auch durch diese Region im Endeffekt. Und genau, also es gab enorme Brände, ganz viel Evakuierung. Es wurde auch in Xanthoupoli, auch in der Region, ein Krankenhaus evakuiert. Und die Menschen auf der Flucht wurden dann im Endeffekt als Sündenböcke rangezogen. Das war eigentlich der verbreitete gesellschaftliche Diskurs, vor allem eben in der Region. Das ging von Erklärungen von, die legen das absichtlich und die sind auch eigentlich eine Hybridwaffe der Türkei bis hin zu, die verstecken sich halt in den Wäldern, kochen auf ihren Campingkochern und dann entstehen halt die Feuer. Und das wurde genau medial total gepusht, das wurde aber auch von Politik total gepusht. Genau, also es war ein ganz, ganz krasser rassistischer Diskurs, der sich auch tatsächlich in Taten umgemünzt hat, wurde dann irgendwann zu Milizen aufgerufen, die selbst sozusagen Jagd in den Wäldern auf flüchtende Menschen machen sollen, um diese eben einzufangen, weil die verantwortlich für diese schlimmen Brände sind. Kursierte dann auch irgendwann mal ein Video von ein Mann, der erfolgreich 13 Flüchtende in seinem Wohnwagen gefangen genommen hat. Genau, und hat das so ganz stolz präsentiert und andere dazu aufgerufen, das doch gleich zu tun. Also sowas ist da passiert. Wie gesagt, das wurde von der Politik, also so von extrem rechten Parteien sozusagen bekräftigt und auch noch dazu aufgerufen, aber auch von Politikern der Nea Demokratia, also Neuen Demokratie, die auch die Regierungspartei sind, wurden eher so diese Gerüchte, ich sag mal, vage befeuert, anstatt jetzt dagegen sich auszusprechen, dass das einfach nicht stimmt. Ja, und tatsächlich hat es also auch einfach tödliche Folgen wieder gehabt, dann die restriktive Grenzpolitik von Griechenland, weil viele dieser Menschen, die eben dort im Transit befinden, in den Wäldern verstecken, weil sie einfach Angst vor Pushbacks haben und auch eine sehr reale Angst vor Pushbacks. Und genau, dann kam es auch irgendwann mal zu einer Meldung, dass 19 geflohene Menschen in Hütten verkohlt aufgefunden worden sind, die sich eben dort versteckt hatten, weil sie schon mal gepushbackt worden sind und dann beim zweiten Versuch das Risiko nicht nochmal einzugehen. Genau, also das auf jeden Fall den rassistischen und rechten Diskurs hat sehr gepusht. Es gab wenig Solidarität den Flüchtenden. Es wurde eher gesagt, das ist halt die Gefahr von illegaler Migration. Das wurde dann gesagt von Regierungsseite. Und man konnte aber genau sehen, wie sehr die extreme Rechte diesen rassistischen Diskurs gepusht hat und auch davon profitieren konnte in der Region.
Es kam ja auch zu einem Vorfall, den man zumindest als fahrlässige Tötung labeln könnte oder vielleicht sogar auch als Mord, wo über 500 Menschen vor der Küste von Griechenland ertrunken sind, auch durch das Nicht-Einschreiten der griechischen Küstenwache. Die Vorstellung ist ziemlich beklemmend, dass die Institution Weisungen hat, in solchen Situationen nicht einzugreifen. Und das sagt ja auch was über die Weisungen der Politik im Umgang mit Geflüchteten, die übers Meer kommen, und die Legitimierung von Pushbacks aus. Kannst du nochmal vielleicht dieses Schiffsunglück rekonstruieren? Und hast du vielleicht auch mitbekommen, inwiefern eine Aufarbeitung gerade gefordert wird und idealerweise aussehen könnte? Und wo auch eine Nichtaufarbeitung oder so ein Unwille zu sehen ist?
Also es passiert in der Nacht zum 14. Juni, also jetzt fast 6 Monate her. Genau, und viele sprechen von Staatsmord auch, also gerade aus aktivistischen Kreisen und eben fahrlässiger Tötung, weil es ist auf jeden Fall klar, diese 500 Toten hätten verhindert werden können, hätte die griechische Küstenwache früher eingegriffen. Das war genau so ein Schiffskutter mit ungefähr 650 Menschen, der von Libyen Richtung Europa gekommen ist. Er hat sich dann eben in griechischen Gewässern befunden. Frontex wusste schon relativ früh Bescheid, auch über Alarmphone. Das ist so eine aktivistische Gruppe oder NGO, die von Menschen, die sich auf Booten befinden, die eben in einer Art von Seenot sind, Bescheid geben, und Alarmphone kontaktiert dann die zuständigen Behörden. Also die Behörden wussten Bescheid, haben nichts gemacht, genau, obwohl sie wussten, dieses Boot ist also viel zu voll. Sie wussten davon. Dann haben sie irgendwann mal ein Handelsschiff beauftragt, dieses Boot mit Lebensmitteln und Wasser zu versorgen, aber eigentlich mit dem Ziel eben, dass dieses Schiff weiter Richtung Italien fahren kann. Also es war ganz klar, okay, da gibt es dieses Schiff, aber es soll bloß nicht zu uns kommen, es soll einfach weiter nach Italien fahren, und dafür rüsten wir sie aus. Das heißt, genau, dieses Handelsschiff hatte da die Anweisung, diesen Fischkutter mit Lebensmitteln auszurüsten und Wasser. Der hat dann wieder die Anweisung bekommen zu fahren. Es gibt dann unglaublich gute Recherche darüber, was dort passiert ist, weil die griechische Küstenwache sich in reinen Widersprüchen im Endeffekt verstrickt, wo dann auch nachgeführt wird, wie schnell im Endeffekt dieses Boot zu welchem Zeitpunkt unterwegs war. Dann gibt es irgendwie ein Login von der griechischen Küstenwache, das zum ersten Mal das Schiff mit einem Tau praktisch einmal wieder ein bisschen anschiebt, Richtung Italien auch, und dann wieder die Szene verlässt, soweit ich mich erinnere. Und ich glaube, als sie dann sozusagen festgestellt haben, dieses Boot ist immer noch zu langsam oder fährt nicht weiter Richtung Italien wie gewünscht, kommen sie zurück, tauen es nochmal an. Und dann gibt es eben sehr, sehr viele Widersprüche und Augenzeugenberichte von eben Überlebenden sagen, die haben einfach so unglaublich schnell Gas gegeben, dass es einen extremen Ruck gab. Das Schiff wurde auch an einer Seite praktisch angetaut, dass es einfach zum Kentern gekommen ist. Ja, das heißt, das ist sozusagen noch nicht unaufgeklärt, aber es gibt viele Augenzeugenberichte, die eben diese sehr entscheidende Rolle auch dann im Kentern der griechischen Küstenwache beklagen. Im Endeffekt, das finde ich auch total absurd, war es eine Yacht, die in der Nähe war, die dann auch herangerufen worden ist, die 100 von den 104 Menschen im Endeffekt der Überlebenden transportiert hat. Also dieses Schiff der griechischen Küstenwache, was da kam, das war im Endeffekt nicht für eine Rettung der Menschen ausgelegt, sondern eher so ein Überwachungsschiff, sage ich mal. Genau, und es gibt dann tatsächlich aber eben auch noch Berichte, dass dieses Schiff der griechischen Küstenwache dann so große Wellen geschlagen hat, dass es dann für die Menschen noch schwieriger war zu überleben oder auch dann einfach nochmal zum Tod vieler weiterer Menschen geführt hat. Und sie waren, ich glaube, eine Stunde oder so teilweise im Wasser, bis die gerettet worden sind, also ungemein lange Zeit. Genau, von diesen schätzungsweise 650 Leuten auf dem Boot haben nur 104 überlebt, sehr wenig. Und genau, diese Toten hätten definitiv verhindert werden können an vielen, vielen Stellen. Aber es geht noch weiter, weil nämlich die Überlebenden auch einfach eine scheiß Behandlung in Griechenland dann bekommen haben. Sie wurden nicht als traumatisierte Menschen behandelt, die gerade miterlebt haben, wie teilweise auch ihre Verwandten eben sterben und dieses schlimme Schiffsunglück miterleben mussten, sondern wurden zuerst nach Kalamata gebracht, da glaube ich in der Halle wurden sie untergebracht, dann sind sie in ein geschlossenes Camp in Malakassa weitergebracht worden. Es gab dann dieses Bild, was sehr bekannt wurde, wie ein Überlebender auf seinen Bruder trifft, aber durch einen Zaun abgesperrt war. Das heißt also, die Menschen, die einem in diesem Moment helfen, nämlich Familie und nahestehende Leute, konnten eigentlich nicht nahe in Kontakt mit den Überlebenden treffen. Dann wurden viele der Überlebenden, die noch Handys hatten, weil sie wassergeschützt eingepackt waren, illegal die Handys abgenommen. Also es gibt dafür praktisch kein Protokoll. Die wurden dann viel später auf einer ganz anderen Insel wiedergefunden, wo man eben auch davon ausgehen kann, da gibt es Beweismaterial auf diesen Handys. Aber dann auch der Asylprozess der Überlebenden hat sehr, sehr schnell gestartet. Also ich glaube, innerhalb von 3-4 Tagen hatten sie dann ihre Interviews, in denen sie darlegen mussten, warum sie eigentlich geflohen sind. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Man hat gerade 3-4 Tage dieses Schiffsunglück überlebt und muss jetzt erstmal darlegen, diese Lebensgeschichte aufbereiten, wo man ja auch weiß, diese Interviews werden einem nicht immer positiv ausgelegt oder den flüchtenden Menschen nicht immer positiv ausgelegt. Das heißt, es braucht sehr, sehr gute Vorbereitung und rechtlichen Beistand, den sie alles nicht bekommen haben. Also genau, auch der Umgang mit den Überlebenden danach war katastrophal. Aber genau, dann gab es 9 Überlebende, die als Schmuggler angeklagt worden sind. Das ist auch gängige Praxis in Griechenland, dass bestimmte Menschen, die bestimmte Rollen einnehmen, wie zum Beispiel einmal vielleicht sich um den Motor kümmern oder irgendeine Rolle einnehmen, die werden dann als Schmuggler angeklagt, obwohl sie im Endeffekt selber fliehende Menschen sind, die halt einfach an Land kommen möchten. Und da sprechen wir auch wirklich von krassen Haftstrafen, weil die Menschen dann praktisch pro Person, die sich auf dem Schiff befindet, auch, genau, das wird dann akkumuliert. Und genau, also die Aufarbeitung ist wirklich ganz, ganz schlecht. Die Staatsanwaltschaft hat bis September die Überlebenden nicht befragt, hat dann jetzt erst irgendwann angefangen, ich glaube im September, Oktober auch mal die Handys der Küstenwache, die da anwesend war, einzusammeln, wo natürlich auch ganz viele Beweise schon wieder vernichtet worden sein konnten. Es gibt jetzt eine, ich glaube, 4 Organisationen, die im Namen von 40 Überlebenden nochmal Anzeige gegen die griechische Küstenwache erstattet haben, eben auch mit dem Ziel, für Aufklärung zu sorgen und für Gerechtigkeit zu sorgen.
Ich hatte auch mal in Griechenland die Chance, einen 14-jährigen Schlepper kennenzulernen. Der hat den Motor gesteuert von dem Boot, mit dem er angekommen ist für die Leute und wurde dann da angeklagt wegen. Also ja, das genau. Ist total absurd, aber es zeigt, denke ich, ein bisschen diese Diskursverschiebung, die jetzt gerade auch stattfindet, dass halt Leute dann nochmal kriminalisiert werden wegen so Schlepperei eigentlich, wenn sie flüchten und so. Das ist ja gerade auch viel festzustellen in so einem Diskurs über Migration, also aus der rechten Ecke.
Ja, und man dann natürlich auch die Verantwortung wunderbar von sich wegschieben kann, wenn man eigentlich, also ne, die griechische Küstenwache selbst verantwortlich für diese über 500 Toten ist, und dann kann man aber die Verantwortung halt auf 9 Menschen abschieben, die selbst geflohen sind. Also ja, und die griechischen Gefängnisse sind wirklich voll von vermeintlichen Schleppern oder ja, die einfach selbst geflohen sind. Also das hat wirklich eine enorme Systematik auch.
Ja, und jetzt eben haben wir ein bisschen über Flüchtlingspolitik in Griechenland geredet, und jetzt als nächstes schauen wir mal auf die parlamentarische Politik, und zwar weißt du ein bisschen, was gerade so in der Linken passiert? Also es gab ja jetzt diesen neuen Chef von Syriza und dann ziemlich rasch danach so Nachrichten über Spaltungstendenzen, und wie sieht es denn da gerade aus? Ist das vielleicht auch vergleichbar mit was gerade jetzt mit der deutschen Linken passiert oder so?
Also ich würde sagen, mit der Vergleich zur deutschen Linken passt tatsächlich gar nicht so gut, weil natürlich die Ausgangsbedingungen auch ganz andere sind. Also genau, Syriza hat jetzt im Juni bei den Wahlen sehr schlecht abgeschlossen. Sie hat nur noch 17% der Stimmen, und genau, ich würde sagen, grundsätzlich ist die Stimmung schon auch einfach geprägt von sehr großer Enttäuschung gegenüber Syriza, und ich kenne kaum Menschen, die tatsächlich in Syriza noch Vertrauen haben. Und dann auch in Reaktion eben auf dieses schlechte Wahlergebnis hat dann Tsipras seinen Rücktritt verkündet als Parteiführung. Und relativ aus dem Nichts ist dann eben die jetzige Parteiführung aufgetaucht, und zwar Stefanos Kastelakis. Und das Interessante an ihm ist, er hat eigentlich die letzten Jahre, ich glaube seit seinem 14. Lebensjahr, in den USA gelebt. Und ja, er ist Millionär aus Miami, der irgendwie dank Tsipras jetzt auf der letzten Wahlliste aufgetaucht ist, aber eigentlich eher so als Füllkandidat. Und genau, der ist irgendwie, hat mal bei Goldman Sachs gearbeitet, war dann großer Reeder, hat dadurch, genau, Besitzer von einer Reederei, hat sich dadurch sein Vermögen aufgebaut. Also es hört sich nicht mehr ganz so stimmig mit der, ja, übersetzt wäre das Akronym von Syriza ja eben die Koalition der radikalen Linken. Also ich würde sagen, allein schon von den Hintergründen von Kastelakis kommt man da auf jeden Fall ins Stocken. Jedenfalls, er hatte wenig Bezüge auch zur Partei. Wie gesagt, da war eigentlich nur dieser Füller von den Wahllisten, und hat dann jetzt aber nach dem Rücktritt von Tsipras eine sehr starke Social-Media-Kampagne gemacht und wurde tatsächlich jetzt gewählt, also von den Syriza-Mitgliedern. Und genau, also das hat für viel Unmut innerhalb der Partei gesorgt, und es konnten verschiedene Mitglieder der Partei, die auch bestimmte Positionen innehaben, wollten ihm dann auch gar nicht gratulieren. Darauf hat er dann irgendwie bestimmte Personen ausgeschlossen. Dann gab es wieder Protest dagegen. Also insgesamt haben sich jetzt 11 Abgeordnete unabhängig gemacht, sind aber auch viele einfach ausgetreten, auch gerade aus der Parteijugend, die genau einfach nicht sehen, dass Kastelakis die entsprechende Parteiführung sein sollte. Und genau, diese 11 Abgeordneten, die sich unabhängig gemacht haben, haben jetzt auch eine Parlamentsfraktion gegründet, die sich die Neue Linke nennt. Und soweit ich weiß, wollen die dann auch jetzt im Sommer zu den Europawahlen antreten. Aber das ist auch alles noch ganz frisch, deswegen ja, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ich würde sagen, der Vergleich zur Deutschen Linkspartei, genau, passt nur so bedingt, weil ja, Sarah Wagenknecht hat ja durchaus eine Tradition auch innerhalb der Linkspartei und auch die Konfliktthemen sind vielleicht andere, die da bedient werden.
Schon so, was den Konflikt anbelangt, aber hier gibt es ja jetzt gerade auch so vielleicht so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung, so dass irgendwie progressive Kräfte gerade auch vielleicht wieder in die Partei eintreten sollen oder so. Ist es da auch irgendwie so, dass das jetzt dahingehend so einen frischen Wind gibt oder so? Kann man das schon so feststellen?
Habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen. Also ich habe das Gefühl, da ist einfach die Enttäuschung gegenüber Syriza immer noch viel zu groß und genau auch Teile eben dieser Abgeordneten, die sich da unabhängig gemacht haben, waren auch Teil der Syriza-Regierung. Deswegen nehme ich da jetzt nicht so eine Aufbruchsstimmung, die so in die Breite geht, war tatsächlich.
Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Und genau, wenn wir bei der Parteipolitik bleiben, dann ist ja eine brisante Entwicklung der jüngeren Vergangenheit auch das endlich durchgesetzte Verbot der Goldenen Morgenröte, einer ultrarechten kleinen Partei. Also ich weiß nicht, kann man das noch sagen, bei über 5% kriegen die ja schon teilweise. Und vielleicht ist die auch einigen bekannt, weil ein Mitglied einen griechischen Rapper und Antifaschisten Pavlos Fissas erstochen hat. Und das ist eine große Demonstration, die da jährlich auch, glaube ich, in Athen stattfindet und halt so ein voll der große Bezugspunkt ist für die radikale Linke in Griechenland. Wie war denn die Präsenz der Goldenen Morgenröte in den letzten Jahren in Griechenland auf der Straße und parlamentarisch? Und was bedeutet dieses Verbot vielleicht auch für die rechtsextremen Kräfte im Parlament und ja überhaupt in Griechenland?
Mhm. Genau, also 2020 war das. Da wurde dann die Goldene Morgenröte als kriminelle Vereinigung verurteilt und auch verboten und eben einige führende Personen der Partei auch ja, hinter Gitter gebracht oder verurteilt. Und meinem Eindruck nach ist dann, also es war natürlich erstmal total wichtig, weil die Goldene Morgenröte, wie du eben meintest, gar nicht mal so eine kleine Partei war, sondern ich glaube zwischenzeitlich auch über 7% Stimmanteil oder so gekommen ist und aber auch sehr militant eben auf der Straße aufgetreten ist. Und das war dann schon erstmal ein Schlag und das war ja dann auch während Corona, das heißt, wir erinnern uns ja auch alle, während Corona mussten sich alle auch neu sortieren, auch die Linke. Genau, das heißt, soweit ich weiß, ja, war das schon erstmal ein Rückschlag. Die extreme Rechte musste sich neu sortieren. Die Goldene Morgenröte war klar verboten. Es wurde dann auch nochmal eine andere Ersatzpartei gegründet. Aber es war erstmal so eine Neusortierung, würde ich sagen, die auch noch nicht ganz abgeschlossen ist. Jetzt im Juni, das war auf jeden Fall sehr brisant, genau, sind drei rechtsextreme Parteien ins Parlament eingezogen. Und genau, es wird auch gesagt, dass es jetzt das rechte Parlament eigentlich seit der Militärjunta ist, also seit den 70ern oder seit dem Ende der Militärjunta. Genau, und der Parteisprecher der Goldenen Morgenröte, der eben auch im Knast sitzt, Elias Kassidiaris, der hat aus dem Knast heraus Wahlkampf für die Spartaner gemacht. Das war eine dieser drei Parteien, die jetzt da eingezogen sind. Das heißt, irgendwie über Twitter, über YouTube hat er Wahlkampf für die Spartaner gemacht, mit Erfolg auch. Ich habe leider gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie viel Prozentanteile die bekommen haben, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, in dem Moment, an dem Kassidiaris da auf diesen Wahlkampf aufgestiegen ist, dass ja Prognosen für die Spartaner auch sehr krass angestiegen sind. Genau, und er hat jetzt auch im September war es, glaube ich, auf jeden Fall Herbst, an den Kommunalwahlen teilgenommen, auch aus dem Knast heraus. Absurd, dass es überhaupt möglich ist. Und hat dann auch für Athen kandidiert, für das Bürgermeisteramt, soweit ich weiß, und hat da auch 7% bekommen. Was, ja, genau, so viel zum Thema Kleinstpartei. Es ist ja wirklich gar nicht so wenig, weil die Goldene Morgenröte wirklich ein ganz klar faschistisches Profil hat mit positivem Bezug auf Nationalsozialismus etc. Genau, ich würde sagen, das ist da gerade so die Lage. Und man merkt aber schon auch, dass jetzt beispielsweise in Athen einfach nochmal die ja immer mehr Graffitis oder Banner auch auftauchen, die also rechte Graffitis oder Banner, also das nimmt jetzt auch wieder zu seit dem Verbot. Und auch Anfang November, ich glaube am 1. oder am 2. gab es so eine Gedenkveranstaltung, wo es auch einen also eine rechte Gedenkveranstaltung, wo dazu europaweit aufgerufen worden ist. Da gab es dann auch Gegenproteste zu, aber es kam auch zu ganz, ganz krassen Vorfällen, wo halt Faschos einen U-Bahn-Abteil angegriffen haben mit Schlagstöcken, mit so Schildern. Und im Endeffekt, also es waren einige Gegendemonstrantinnen in diesem U-Bahn-Abteil, die sozusagen versucht haben, so Gegenwehr zu machen und die aus diesem Abteil rauszuhalten. Es gab dann aber auch Videos, wie so Flüssigkeit in den Zug geschüttet wurde mit irgendwie Rufen von wir verbrennen euch am lebendigen Leib. Also es ist unklar, ob das tatsächlich Benzin war oder nicht, aber genau, auf jeden Fall extrem krasse Vorfälle einfach, was da passiert ist, wo man, würde ich sagen, schon auch merkt, dass die extreme Rechte auch auf den Straßen gerade wieder ein Selbstbewusstsein gewinnt.
Schauen wir auch mal weiter auf die außerparlamentarische Linke in Griechenland. Wie sieht es denn aus mit den Squads gerade? Es gab ja auf Kreta eine Räumung und in Exarchia. Ich glaube, da hat sich ja auch ein bisschen was verändert, seit die Polizei wieder den Campus bestreifen darf. Das war denen ja lange untersagt, weil die mal jemanden erschossen haben bei einer Polizeikontrolle, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt genug Zeit habe, um noch so auszuholen. Genau, also die Campuspolizei, die hängt tatsächlich auch mit dem Ende der Militärjunta zusammen, weil es damals vom Campus auch aus große Proteste gab und dann da auch Studierende damals erschossen worden sind. Also das ist so ein bisschen der historische Hintergrund davon. Genau, es stimmt auf jeden Fall, dass in Exarchia die Polizeipräsenz stark zugenommen hat. Das liegt aber genau an was anderem, und zwar, dass Exarchia gerade enorm gentrifiziert wird. Ich weiß nicht, ob es allen Begriff ist. Es ist ein Viertel im Zentrum von Athen, das ja bekannt ist für seine anarchistischen BewohnerInnen oder linksradikalen BewohnerInnen und auch so für KünstlerInnen etc. Genau, ich würde sagen, es ist gerade einem starken Gentrifizierungsprozess irgendwie unterzogen, wird sehr aufgemotzt, und es gibt auch so zwei Projekte, gegen die es ganz viel Gegenwehr gibt. Das ist einmal der Bau der U-Bahn-Station, praktisch zentralen Platz in Exarchia, was für uns erstmal ja widersprüchlich erscheint, dass Linksradikale gegen oder die außerparlamentarische Linke gegen U-Bahn-Bau demonstriert, aber genau, es ist auf jeden Fall ein sehr symbolischer Platz, und der ist auch ein wichtiger Platz, genau, einfach für das Zusammenkommen im Viertel mit Bäumen etc., der jetzt erstmal eine Baustelle für mehrere Jahre ist, die dort nicht unbedingt hätte sein müssen. Und dann gibt es noch die zweite Grünfläche, den Strefi-Hügel, der auch jetzt bebaut oder praktisch aufgemotzt wird von einer privaten Gesellschaft, die von Athen oder der Athener Stadtverwaltung beauftragt wurde. Genau, ich versuche mich kurz zu halten. Ich würde sagen, genau, das ist gerade die zentrale Veränderung für Exarchia. Aber es wurden, wie gesagt, auch, ich glaube, es waren 4 Squads jetzt im Sommer geräumt, 1 auf Kreta und 3 in Athen. Teilweise hatten die genau über 20 Jahre Bestehen und Tradition und waren einfach ein sehr wichtiger Ort für die linke Bewegung. Die wurden geräumt, weil Mitsotakis, also der Ministerpräsident unter der Regierungspartei, sich das schon auch sozusagen auf die Fahne schreibt gegen die linke Bewegung und die rechtsfreien Räume vorzugehen etc. Aber die gute Nachricht ist, mittlerweile sind alle dieser 4 geräumten Squads wieder besetzt. Jetzt auch tatsächlich jüngst am Wochenende, 1 in Athen, das auf Kreta Evangelismos vor 1, 2, 3 Wochen, also auch noch nicht so lange her. Und die anderen beiden sind jetzt mittlerweile schon, ja, 2, 3 Monate her. Also die sind zumindest noch nicht wieder geräumt. Das heißt, es gibt auch Gegenbewegungen dazu. Das ist ja schon mal gut.